Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem adventlichen vorweihnachtlichen Podcast.
Absolut, Tom. Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit. Wir hatten ja auch schon unsere, wie immer, legendäre El Pato Weihnachtsfeier. Steht jetzt in vielen Apotheken auch an. Wen das interessiert, wir haben bei uns bei Apotheker Talk so ein paar Do's und Don'ts bei der Weihnachtsfeier. Wir haben sogar steuerrechtliche Tipps für die Inhaberinnen und Inhaber, die gucken, wie viel sie eigentlich ausgeben dürfen pro Mitarbeitenden, Klammer auf, wenn die Liebsten mitgebracht werden dürfen, dann zählen die mit ins Budget rein, also lieber einfach nur im Team feiern, Klammer zu. So, Tom.
Wow, das war jetzt wirklich nützlich. Bei uns ist das so.
Wir sind ein Service-Podcast, ihr kennt
ich achte das. Da unglaublich, die Wahrheit ist, ich achte da unglaublich ungern drauf, aber unsere Finanzministerin dann umso mehr. Aber das ist meistens das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil ich immer denke, Feste soll man feiern, wie sie fallen. Oder bis man selber dann fällt. Und so war das auch mal wieder bei unserer Weihnachtsfeier für einige. Aber es haben alle irgendwie überlebt. Aber es war schön.
Ja, die einen besser, die anderen schlechter. Wir sind hier. Das heißt, ich glaube, ich höre jetzt auf mit den Service-Tipps für den Podcast. Aber wir haben uns ja gerade vorab so ein bisschen unterhalten und sind darauf gekommen, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass alle immer so aufs Jahresende hinfiebern und denken, dass dann irgendwie so irgendwie der Hammer fällt und danach geht ein neues Jahr los und es ändert sich irgendwie großartig was. Dabei ist ja eigentlich, geht es einfach weiter, ne?
Ja, genau. Also da eigentlich will man ja so im Flow bleiben, ne? Also das kriegt man ja auch eigentlich eingetrichtert in diesen eher hedonistischen Zeiten. Also alles so im Flow bleiben und so. Das stört natürlich dieser gregorianische Kalender, doch noch ein bisschen Weihnachtsfeier. Also der Kalender da vom Gregor, der stört da schon erheblich, weil der uns immer darauf lenkt, ja, erstens ist Weihnachten sehr überraschend. Und dann, sicherheitshalber noch Silvester, dann nehmen wir uns ein paar Sachen vor, die wir am zweiten Tag des Jahres dann wieder über den Haufen werfen.
Oh, du hast noch vergessen, ich hasse diese Formulierung dazwischen, die zwischen den Jahren. Oder noch schlimmer,
zwischen den Jahren. Zwischen ist ein bisschen Tagen. Wie Übergangsjacke, finde ich. Ist ein bisschen wie Übergangsjacke, so irgendwie denkt man sich immer so was Grau-Beiges vor, ja. Oder eine Weste auch gerne, mit viel zu großen Taschen, auch von TCM. Das war jetzt Werbung, aber auch keine,
egal,
ehrlich gesagt, keine Werbung für TCM. Finde ich irgendwie schon. Aber nochmal
also,
zurück.
Das ist unser Vorsatz für 2023, für die ganze Welt. Bitte streich diese beiden Formulierungen und streich die Übergangsjacken.
Einfach. Ich habe hier noch einen kleinen Unternehmerwunsch am Rande.
Ja.
Ich finde ja relativ okay, dass jetzt dieses Jahr mal wieder Heiligabend Samstag ist und dann der erste Weihnachtsfeiertag am Sonntag und Silvester Samstag und Neujahr Sonntag.
Ja, für
und dann
uns
geht es wieder los. Sozusagen.
In deiner Lieblingsredaktion von Apotheker Talk ist das ja vollkommen egal, da wir ja 365 Tage im Jahr durchballern.
Ihr arbeitet immer Volllast, 110% oder mehr.
So ist das.
Aber was ich nochmal zu diesem Flow, und man merkt das bei diesen ganzen Gesetzen und bei dem Druck, der so drin ist, ja, jetzt wird nochmal so richtig gezählt und jetzt wird sich bemüht und man plötzlich fällt da, oh, wir müssen noch eine Verordnung machen, wir müssen noch ein Gesetz schnell machen und, ja, weil sonst fällt das Kind in den Brunnen am 1.1., dann denke ich immer so, hä, warum denn? Macht es doch, klar brauchst du immer Fristen und brauchst du ja irgendwie Zeiträume, wo irgendwas reguliert und geregelt wird. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass uns das sehr oft auch behindert bei vielem, was wir so tun. Und diese Zählmechanismen und diese Erfolgsbilanzen, die man so aufstellt, die vernebeln eigentlich manchmal den Blick fürs Kreative, für das Wesentliche. Ja, man ist immer so bemüht und eingezwängt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so
das ist kein Flow.
Was typisch menschlich ist, so in diesen festen Zeiträumen zu denken, dass man guckt nach 100 Tagen Bilanz und jetzt halt zum Jahresabschluss, was ist erreicht worden, was nicht. Und ich gebe dir recht, es wirkt manchmal dann so ein bisschen übers Knie gebrochen, wenn man jetzt alleine bei uns in der Branche, Minister Lauterbach, was der jetzt alles vor Weihnachten noch an Start bringen will. Ne? Generika-Gesetz.
Müller, pass auf, komm, lass uns. Ich schmeiße alles über Bord, was wir vorher besprochen haben, gerade weil ich weiß, du hast gesagt 100 Tage. Ich sage, machen wir ein Jahr draus. ein Jahr Bundesregierung jetzt in diesen Tagen.
Okay.
Ja, komm, er ist Karl Lauterbach. Ja. Also der Kollege, wie heißt er nochmal, dieser kleine Brandstifter von der FDP, Kubicki. Der Kubicki hat ja jetzt gesagt, gestern oder vorgestern, sein Freund von der Bild-Zeitung, also er glaubt, der Lauterbach, der macht das nicht die ganze Legislatur. Also, wie findest du ein Jahr Lauterbach? Komm, ein Jahr Lauterbach, was sagst du?
Also Kubicki fand ich erstmal witzig, weil der ja einfach von jedem schon den Rücktritt gefordert hat. Ne? Von der
Merkel, außer von Spahn, sich.
Der sollte vielleicht einfach vielleicht mal von sich den Rücktritt fordern, da wäre schon mal der Nation einigermaßen geholfen.
Der ist halt Anwalt, ne?
Er ist halt Anwalt, ja. Und Weinliebhaber, glaube ich auch. Aber gut. Darf man das sagen? Egal.
Ja, wieso?
Es ist Weihnachten. Liebe Grüße an die FDP.
Vielleicht
ist es ein Jahr Lauterbach. Also wir haben ja schon am Anfang über ihn gesprochen und haben das auch witzigerweise schon überlegt, ob er die Legislatur überlebt. Waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, beide der Meinung, dass er das, also überlebt im Sinne von politisch überlebt natürlich, Entschuldigung, dass er da durchkommt. Ich finde, es ist streckenweise doch sehr fahrig, was da passiert an Gesetzgebung. Beim E-Rezept ist es irgendwie immer wieder verzögert, immer unklar. Jetzt setzt er auf einmal wieder ein Datum, so in spanischer Manier, Mitte 2023 soll das kommen. Ich habe gerade schon gesagt, jetzt soll dieses Generika-Gesetz auf einmal kommen, dann soll das Krankenhausgesetz mit ersten Eckpunkten kommen, dann Cannabis-Legalisierung gibt es heute am Dienstag, in dem wir aufnehmen, in Freiburg einen großen Gipfel zu. Also er hat natürlich viele Baustellen, aber was man so aus dem Ministerium auch hört, ist die Kommunikation intern wie extern ein bisschen fahrig manchmal. Und das passt ja irgendwie auch zu seinem Auftreten.
Ja, ich glaube, also aus dem, ne, ich kann mich gut daran erinnern, als dass wir über Lauterbach natürlich mehrfach im letzten Jahr gesprochen haben, auch bevor dann schließlich tatsächlich Bundesgesundheitsminister wurde, im Kabinett Scholz. Allerdings, das, was für mich überraschend ist, ist, dass dieses ja eher sympathisch zerstreute manchmal, dass sich das gewandelt hat in ein doch sehr, sehr unsympathisch und unbeliebt sein. Das kann auch in dieser Ministerrolle liegen, in diesem Amt und den Problemen, die ausgelöst durch Wirtschaftsenergiekrise sonst irgendwie jetzt bei ihm auch alle landen, mal abgesehen von Corona-Pandemie und all dem anderen. Ich habe das Gefühl, dass der so überraschend kalt war das Wasser für den. Wir haben alle gedacht, boah, der macht das schon 20 Jahre, der kennt sich aus, der hat irgendwie Ministerium mitgekriegt, der war da dran an Ulla Schmidt, der hat auch dem Vernehmen nachher durchaus in der Großen Koalition mit Spahn und so kommuniziert und. Und man spürt, dass es eine große Überforderung gibt. Und ich finde immer, wenn Leute überfordert sind in einem Ministeramt, dann muss natürlich darüber auch gestritten werden und dann muss sich auch ein Olaf Scholz darüber Gedanken machen, ist der Mann, ist die Person gerade die richtige für den Job? Hm. Und diese Überforderung, die ist deutlich und er hat echt, du hast es gesagt, viele Baustellen und ich frage mich, versteht er sich eher immer noch so als Arbeiter, versteht er sich sowieso nicht, aber als einer, der sozusagen jetzt aktiv mitarbeiten muss? Oder ist er der Gestalter, ist er der Planer,
also ein bisschen
ist
er der Architekt? Die Gefahr, dass er alles selber machen will. So, der Spahn war ja
ganz auch genau.
Immer so ein bisschen hingestellt
als
ein Anpacker. Ne? Aber das ist ja die Frage, muss man jetzt deswegen ihn an der Spitze austauschen oder ist es nicht auch irgendwie ein Versäumnis, dass das Team um ihn rum vielleicht dann nicht stark genug ist, weil du kannst ja diese Aufgaben gar nicht alleine regeln, sondern du brauchst ja dann deine Staatssekretäre, deine AbteilungsleiterInnen und alles. Das ist ja eine Gesamtleistung und irgendwie, vielleicht fehlt dann einfach eine klare politische Führung an der Stelle, das ist wahrscheinlich bei ihm zu verorten, wenn er damit überfordert wäre, tja, dann ist die Frage, wie ist ihm da zu helfen?
Also ich glaube grundsätzlich lässt er sich nicht helfen, das ist seine Eigenart und genauso wirtschaftet er, genauso arbeitet er, hat auch dieses zu stoische, ehrlich gesagt, was auch ein Olaf Scholz sicherlich auf eine andere Art hat und wie wir ihn wahrnehmen. Hm. So ein bisschen wie jetzt beim Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft bei der WM.
Wo,
Da gibt's, bitte?
Wer ist was, wo ausgeschieden?
Ach, egal. Aber also Fußballnationalmannschaft ausgeschieden, das interessiert halt dann noch viele Menschen anscheinend. Und ich denke, was da passiert ist, in der Rezeption ist doch ganz klar, am Ende wird ein Schuldiger gesucht. So, und wenn da die Verantwortlichen aber immer stehen, die eigentlich Verantwortung tragen, in guten wie in schlechten Tagen übrigens, das ist das Besondere bei Verantwortung, dann muss man halt auch an einem bestimmten Punkt kommen, wo man mal prüft und sagt, läuft das jetzt gut oder läuft das nicht gut? Und Karl Lauterbach, glaube ich, müsste zu dem Ergebnis kommen, wenn er sich selber eine Note gibt, da er zwar sagt, ja, ich ernähre mich weiterhin gesund, ich trage auch immer Maske, aber wenn es darum geht, ob ich das hier alles im Griff habe, dann muss ich leider feststellen, ich gebe mir mal lieber die Note 4-. Also ich würde sagen,
wir geben ihm insgesamt eine 3 noch.
Wenn wir Januar hätten, würde ich sagen, blauer Brief.
Okay. Nee,
ich gebe dem keine 3. Also ich bin ja ganz positiv gewesen, habe gedacht, komm, da kommt einer, der hat Ahnung, der versteht das System, der versteht auch diese Mechaniken und so.
Und ja, vielleicht waren es aber auch ein bisschen zu viele Vorschusslorbeeren dann am Ende, ne? Weil total. So ein Haus zu führen ist natürlich immer anders. Jetzt muss man dazu sagen, und das gilt, finde ich, für die gesamte Koalition, das ist natürlich für die auch extremst undankbar, wo sie jetzt reingeraten ist in diese gesamtweltpolitische Lage. Die sind halt angetreten als zum ersten Mal Ampel. Die hatten ganz viel gestalterisch vor, Sachen anzupacken, die lange liegen geblieben sind in dieser doch liberal geprägten Koalition. Und dann ist natürlich, das wisst ihr alle, mit dem Russland-Angriff auf die Ukraine, was dazugekommen, womit keiner gerechnet hat, mit der Folge der Energiekrise und so. Da sind einfach auf einmal Aufgaben auf die zukommen, wo die immer nur reagieren müssen und aufräumen müssen und Geld ausgeben müssen für Dinge, die eigentlich das Geld, was sie lieber für größere Projekte geplant hätten.
Ja, genau. Vollkommen. Und da wünsche ich mir Leute, die kompetent sind, die den Überblick behalten, die es können und die ich nicht permanent für irgendeinen Quatsch entschuldigen muss. Und mir ist das, weißt du, ich gucke auf die Opposition, ich gucke auf Friedrich Merz, das ist der Erste übrigens, der kriegt nicht nur einen blauen Brief, sondern der kriegt von mir gerne den Notausgang gezeigt. Ja, weil der tatsächlich vieles vermissen lässt.
Schulverweis, um im Bild zu bleiben, oder?
Schulverweis oder Platzverweis oder was da immer. Oder Ende. In die Rente schicken, der ist alt genug, der kann ruhig jetzt aufhören. Ja, der kriegt das anscheinend nicht mehr richtig hin. Und die Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft sieht man ja übrigens auch in der Demoskopie gerade, dass genau diese CDU/CSU tatsächlich 30% gerade wieder bekommt, wo man sich so fragt, wofür eigentlich? Und ich glaube, das ist eine Folge der Orientierungslosigkeit bei vielen, dass sie gerade sagen, okay, das, was gerade passiert im Land, das irritiert mich zunehmend. Ich weiß nicht, liegt es an der Regierung oder ist das trotz der Regierung immer noch so schlecht? Und dann geben sie tatsächlich irgendwie aber den Konservativen
ich
wieder
ich glaube, Stimme. Das hat wirklich dabei, also erstmal sind natürlich immer Umfragen immer wirklich sehr, sehr fluide Wasserstandsmeldungen, was das angeht. Ich glaube, es hat aber damit zu tun, was ich gerade meinte, dass die Ampel eben nicht das umsetzen kann, was sie sich vorgenommen hat und dass da natürlich dann viele von enttäuscht sind. Und jetzt die FDP so ein bisschen probiert dagegen zu schießen und also gegen die Ampel auch zu schießen und bloß keine WählerInnen zu verlieren, die dann zur CDU gehen könnten. Das macht knirscht natürlich ganz schön. Aber jetzt sind wir hier irgendwie in so einen ganz komischen Politik-Talk gekommen, Tom. Wir wollten doch eigentlich noch über ganz andere Dinge reden. Haben wir noch Zeit?
Ja, sag doch mal, worüber wollen wir denn reden? Also übrigens die FDP, ich bin ja schon ein alter Sack, ja. An die FDP, an die Wende-FDP kann ich mich noch ganz gut erinnern. Übrigens, ne? Insoweit bin ich mal gespannt, sollte man vielleicht gar nicht auf Karl Lauterbach und Olaf Scholz gucken, sondern tatsächlich auf Lindner, Kubicki und Co., wie lange die noch diese Situation ertragen können und wann sie sich dann einer anderen Konstellation zuwenden werden. Ich glaube, die größte Gefahr sind nicht die einzelnen Ministerinnen und Minister, sondern ist die FDP für diese Koalition tatsächlich. Die haben sich jetzt alles viel schöner und einfacher vorgestellt und jetzt ist es nicht einfach.
Ja,
und
sie müssen der Finanzminister muss liefern. Platzen lassen, nachdem sie irgendwie Jamaika haben platzen lassen. Ich glaube, irgendwann glaubt denen auch keiner mehr irgendwas. Dann denkt man auch, okay, ihr seid jetzt auch einfach überflüssig geworden.
Also ja, da sind sie mal wieder 4 Jahre raus.
So wie da sind sie mal wieder 4 Jahre raus, ja.
Ja. Also nochmal, was haben wir noch für Themen?
Ja, Lieferengpässe ist natürlich ein großes Thema, probiert der Minister dann auch anzugehen. Das ist wirklich jetzt dramatisch in vielen Apotheken. Zum Glück, muss man sagen, hat es jetzt auch eine größere Öffentlichkeit erreicht. Was heißt zum Glück, ist ein bisschen zweischneidig, nachdem natürlich so Medien wie die Bild-Zeitung darüber berichten, führt das dann zum doppelt harten Effekt, dass die Leute Hamsterkäufe machen.
Genau das. Also das ist, aber die Lieferfähigkeit, ich bedauere, das ist ja ein wichtiges kommunikatives Thema. So, und da haben es ja einige, da hat zum Beispiel hier unsere Schwestern und Brüder von PTA in Love, da hat so ein Influencer, der als PTA, ich glaube in Garbsen bei Hannover arbeitet, hat es ja auch in Sat.1 geschafft und wurde dann dort befragt und hat erklärt oder mit einfachen Mitteln, was da so passiert. Und da merkt man, aus der Apotheke direkt gibt es eine gute Kommunikation zu dem Thema, eine erklärende, weil da die Not auch groß ist, auch bei den Patienten. Was mir so ein bisschen fehlt und immer noch, ist sozusagen diese Erkennbarkeit von strukturierter Kommunikation aus der ABDA, aus dem Deutschen Apothekerverband, aus der Bundesapothekerkammer.
Ja,
ja, gut, da könnte man permanent zu kommunizieren, permanent
fordern. Ja, da gibt es ja demnächst zumindest Chancen, das aufzugreifen, denn ab Januar wird ja die ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, einen neuen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin vielleicht auch haben müssen, denn der aktuelle Leiter Kommunikation, Dr. Rainer Kern, geht. Das ist jetzt Anfang der Woche recht schmallippig, wie ich finde, kommuniziert worden, dass er also schon zum Jahresende aufhört. Tja, Tom, du hast den Job, das, die Älteren werden sich erinnern, ja auch einmal gemacht. Würdest du denn für eine zweite Amtszeit bereitstehen, den Feuerwehrmann spielen? Einfach nochmal den Abstieg.
Also Feuerwehrmann spielen, also
so ein Trainer holt, wenn es schlecht läuft, dann
ist es. Ach so, ich dachte jetzt im Rahmen eines Kostümspiels oder so. Also so ein bisschen,
wie du magst, ne? kannst du auch.
Also, so ein bisschen Roleplay an der Stelle würde ich nicht machen. Ich habe das ja tatsächlich gemacht bis 2011 für 4 Jahre. Das war super spannend, viel gelernt, ich auch, aber durfte auch viel machen. Und wenn man Bock hat, was zu machen, kann ich nur sagen, nehmt den Job. Weil da gibt's Potenzial auf jeden Fall, was zu tun. Es gibt verschiedene Strategien der Kommunikation. Ich kenne den langjährigen Kommunikationschef der ABDA tatsächlich weder persönlich noch sonst wie. Da habt ihr mehr Erfahrung gesammelt, glaube ich, in der Redaktion.
Allerdings nicht viel mehr, muss man dazu sagen. Nicht
viel mehr. Ja, es ist, man kann kommunizieren, man kann auch nicht kommunizieren. Die Wahrheit ist, es gibt so einen alten Spruch aus der PR, der heißt, man kann nicht kommunizieren. Aber in dem Moment, wo ich wenig kommuniziere, mache ich es halt auch.
Kommunikationsforschung tatsächlich, ja.
Naja, genau. So. Ja. Und ich glaube, dass ich habe das in den Kommentaren gestern dann bei euch auch gelesen. Also da hat sich ja dieser ganze aufgestaute Frust, entlädt sich ja da zuweilen in den Kommentarspalten. Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch sonst so. Aber ich finde wirklich, das glaube ich, der ABDA würde oder der Apothekerschaft insgesamt, dem System, die brauchen und die suchen auch förmlich nach dieser aktiveren Rolle. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man die jetzt bald einnimmt. Das spürt man, finde ich, auch in diesen krisengeschüttelten Zeiten, dass diejenigen, die Herausforderungen aktiv beschreiben, annehmen und diese auch kommunizieren und dann vielleicht auch Lösungen anbieten. Und manchmal muss man auch was fordern, dass das eigentlich ganz cool ist.
Ich glaube, es ist wirklich was, wo sich viele den Apotheken nachsehen, einfach dieses Aktive. Wir haben das ja, glaube ich, genau vergangene Woche schon besprochen, dieses sich ausgeliefert fühlen und dieses Passive gegenüber den Krankenkassen und so, dass man dann zumindest in der Kommunikation nach vorne geht. Es ist jetzt auch nicht an uns zu bewerten, wie erfolgreich die Öffentlichkeitsarbeit der ABDA war. Man kann das auch nicht. Ja, man kann das auch ja schlecht irgendwie ins Verhältnis setzen zum Berufsstand. Man kann jetzt gucken, wie der war seit 2014 da gab es noch über, weiß nicht, 20.200 Apotheken. Aber das kann man ja jetzt auch nicht alleine an der
Kommunikation. Aber das ist ja nicht an ihm. Also
nein, natürlich nicht. Er ist ja der Sprecher gewesen. Aber dieses fehlende Aktive, ich glaube, das ist schon was sich viele sehen und wo ja auch Möglichkeiten jetzt gerade in den letzten Jahren da gewesen wären. Meine Güte, Corona, also viel unverzichtbarer, um mal da in dem Wording von denen zu bleiben, kann sich eine Apotheke nicht darstellen. Und da muss man sich schon fragen, warum das nicht offensiver auch an eine breitere Öffentlichkeit
Ich glaube, das hat.
Ja, aber letzter Punkt dazu noch, jetzt aktuell Thema Lieferengpässe, ne? Das ist jetzt wirklich was, wo auch mal alle von betroffen sind. Da geht es nicht darum, wie viel Honorar die Apotheken kriegen oder so, sondern dass sie ihren Kunden die Arzneimittel nicht geben können. Das ist doch ein Thema für alle.
Jeden Tag. Und ich muss wirklich sagen, und das ist nicht das einzige, Lieferengpässe ist ein Thema. Ist wirklich ein Thema. Du hast gesagt, Covid, Grippe, die ganze Situation in den Apotheken bei der Arzneimittelversorgung. Apotheken sind ein wesentlicher Punkt in der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Ja, wir reden immer so solitär über die Apotheke oder die ABDA, die ja nur eine muss man wirklich sagen, Verbandskonstruktion ist. Ja. Sowas wie der DFB oder die FIFA oder was auch immer. Ja, und naja, aber genau das ist es. Der Sympathiewert einer Organisation, wie der ABDA oder andere, bemisst sich ausschließlich nach ihrem Erfolg. Und jetzt könnten wir, ja, die muss nicht sympathisch agieren der Politik gegenüber oder den anderen Verbänden gegenüber, sondern die muss die Interessen ihrer Mitglieder und ihrer Mitgliedsorganisationen sozusagen verteilen. Und jetzt können wir darüber streiten. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel FIFA. Ja, als solitär betrachtet, die ist total unsympathisch. Also ich finde die mega unsympathisch. Die Medien finden
die in weiten Teilen unsympathisch. Und das muss man als Organisation, die nur Fußballspiele organisiert, ne?
Also total. Und jetzt sage ich dir eins. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, auch was sie an Mittelzuflüssen durch Boni, nicht nur im korruptiven Sinne, sondern an Boni zu den teilnehmenden Vereinen, Verbänden oder sonst wie, der Mittelzufluss durch diese Organisation und der Vermarktungserfolg, darüber kann man komplett streiten und anderer Meinung sein. Aber rein aus Organisationssicht,
wie du den Bogen zurückziehst,
aus Organisationssicht sind die extrem erfolgreich. Die haben immer mehr Mittelzuflüsse. So, und die Leute gucken weiter Fußball. Nicht alle natürlich, aber sie gucken es weiter. Das ist unsympathisch, aber es läuft. So
jetzt
Abda als Organisation. Ich gucke mir an, wie viel Mitsprache hat die Abda, wenn es um die Gematik geht. Wir haben ganz viel Pflicht zu erfüllen. Ja, die Apotheken müssen ganz viel leisten, von denen wird ganz viel erwartet. Die werden auf diesem komischen TI-Dashboard geführt. Wie viele Apotheken sind ready und dabei? Es waren heute Morgen 13.000 paar zerquetschte. Es waren 600 und 1.000 E-Rezepte eingelöst. Ja, und. Aber wie viel
erinnert dann die Apotheken daran, dass sie E-Rezepte annehmen müssen und dass ein Token noch kein E-Rezept ist, sondern das abgerufen werden muss?
Genau.
Also ja, ich glaube, das ist...
Es ist alles so passiv, du hast es gesagt, es ist passiv und das kann kein Kommunikator retten und auch keine Kommunikatorin. Das ist eine Entscheidung einer politischen Linie, einer Führungsebene, ja, die entscheidet, wie will ich mich aufstellen? Will ich eher pastoral passiv sein? Oder möchte ich eher fordernd sein, möchte ich hier jeden Tag sagen, das ist unsere Leistung, das ist das Problem. Ja? Und ganz offen, bei der Lieferfähigkeit oder Nicht-Lieferfähigkeit, ja, bei den Defekten, die wir hier gerade sehen, das sind strukturelle Defizite, die Politik zugelassen hat über Rabattverträge und vieles andere,
nichts können und wo sie auch ehrlicherweise wenig bis gar nichts dran ändern können. Aber umso mehr an so einer Situation kann man ja nun ansetzen und darüber aufklären.
Nee, sie werden
nicht am Ende an den Apotheken hängen bleibt.
Sie werden
oder vielleicht auch einfach in den Vordergrund stellen, welche Zusatzleistungen die Apotheken da gerade erbringen müssen, um das zu handeln. Wenn man jetzt hört, wir sind jeden Tag 2 Stunden dran, hinterher zu telefonieren und sonst irgendwas, um an das Zeug dran zu kommen. Und dann werden wir am Ende noch retaxiert, weil wir vergessen haben, die Sonder-PZN aufzudrucken. Ich glaube, das sind schon Themen, die Leute irgendwie auch verstehen und wo ich mir vorstellen könnte, dass viele auch sich eine aktivere Kommunikation zu wünschen.
Eins, wir hatten es vor ein paar Wochen, da gab es diesen kleinen Streik, der allerdings kommunikativ, das muss man nochmal in der Analyse sagen, sehr erfolgreich war in den einzelnen Bundesländern. Ja. Da gab es super viel Medienberichterstattung und so. Und wer hat nicht mitgestreikt? Richtig, die Bundesorganisation. Die haben gesagt, nee, wir nicht. Und da haben wir doch darüber gesprochen und haben festgestellt, den letzten Streik hat es vor 10 Jahren gegeben und danach keinen einzigen. Das heißt, es hat keine aktive, demonstrierende oder sonst irgendwas Haltung gegeben. Und das ist genau das, was man halt haben muss, auch in der Kommunikation, Haltung. Man muss für die Gruppe, für die man kommuniziert, das gilt auch für die Verbands- und Vorstände, was auch immer, man muss mit Haltung einstehen für ein bestimmtes Thema.
Ja, die ganze Folge heißt übrigens Tom und Alex im Streikgespräch oder so, glaube ich.
Im Streikgespräch, genau. Ich glaube, im Journalismus und auch in der Kommunikation spricht man dann vom roten Faden. Das heißt, ich muss für eine bestimmte Linie stehen. Und dann frage ich mich, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Politik, für welche Linie, für welche Position steht eigentlich die Apotheke im Moment?
Ja.
Und da habe ich den Eindruck, die ist gar nicht klar. Und deswegen wäre die Chance für die Zukunft, mach doch mal einen roten Faden. Und da reicht eben nicht, vor 10 Jahren mal oder vor 8 Jahren so ein Papier 2030 aufzusetzen. Ja, und weil und dann ab und zu fortzuschreiben und denkst so, ja, aber da sind wir wieder am Anfang, da sind wir beim Flow. Das ist auch da wieder, wird irgendein Datum gesetzt, weil es sich so gut und so professionell, demnächst ist es dann das Papier 2040.
Das erinnert mich
Hauptsache, an Hauptsache schön, Blume 2000. Dass
man das Ende nicht sehen kann.
Ja, aber das ist doch wie Blume 2000. Ja, das sehe ich heute. Das war in den 80ern oder 70ern.
Tom, du bist auch zu sehr im Flow jetzt.
Ja, ich muss aber trotzdem sagen, es erinnert mich an Blume 2000.
Oh Gott.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe vereinzelte YouTube-ZuschauerInnen, bei 25 Minuten weiter können wir nicht. Sind wir raus. Quasi.
Wir hören jetzt
da haben wir einen Engpass sozusagen jetzt.
Wir haben einen Lieferengpass an Themen. Ja, nee, es ist jetzt auch, ich wollte eigentlich noch mit dir über diesen RTL-Beitrag sprechen, aber es lohnt eigentlich nicht. Guckt ihn euch an.
Oder guckt genau, der RTL-Beitrag lohnte nicht.
Der lohnte nicht.
Das ist ja auch eine
Ende. Rote Faden, aber vielleicht, das ist vielleicht, um deinen roten Faden zu Ende zu spinnen, haha. Lasst den Medien einfach nicht Platz für solche Quatschberichte, sondern holt sie euch ran und macht mit ihnen ordentliche Themen über,
so ist
über das, was gerade wirklich brennt, und macht es lokal, wenn es nicht von, von oben, von der Abda kommt. Das funktioniert auch oft gut. So, das war mein Wort zum Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder.
Genau, und bis dahin dürft ihr natürlich nicht nur den dritten Advent feiern, sondern auch insbesondere liken, kommentieren, teilen und uns auch was schreiben. Weihnachtspost, Weihnachtswünsche unter post@nurmalsozumwissen.de. In diesem Sinne, alles Gute und spätestens bis nächste Woche. Tschüss.
Tschö, danke.
Ich finde, das war eine Sendung ohne ausgesprochenen roten Faden, aber wunderbar.
Ich hoffe, wir bekommen keinen blauen Brief von Herrn Kubicki. Viele Grüße.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.